Luis, wo erwische ich dich? Und wehe, du sagst jetzt in deiner Kemenate.
In meinem Wohnzimmer, was ich immer hier zum Podcast-Studio umbaue. Und wir haben einen neuen Lifehack gefunden. Hoffentlich macht sich das in der Videoqualität bemerkbar. Das heißt, alle Leute, die nur zuhören, können gerne mal jetzt unsere Instagram-Kanals auschecken und gucken, ob wir eine bessere Videoqualität haben. Weil wir es rausgefunden haben, dass man mehrere Handys und Perspektiven gleichzeitig laufen lassen kann. Aber egal, das ist jetzt ein bisschen Nerd-Talk. Hat mich aber sehr gefreut und wir probieren das jetzt hier mal aus.
Absolut. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, ob das funktioniert. Aber lass uns zum Thema kommen. Good News, Bad News. Und ich glaube, es gibt einiges zu erzählen. Willst du anfangen?
Boah, ja, okay, dann hau ich mal die Good News vorweg. Also eigentlich Bad News, aber ein AfD-Politiker hat sich in Thailand komplett abgeschossen und war wirklich nicht mehr anzusprechen und musste dann auf die Wache. Hat 25 Euro bezahlt und wird jetzt vermutlich, in Kooperation mit der Botschaft, dass der nach Deutschland wieder zurück abgeschoben wird. Der Gute heißt Nils Feuzig und der hatte mal eine richtig wilde Partynacht auf Koh Phi oder Koh Phi Phi. Da war ich auch schon. Dementsprechend kann ich mir es gut vorstellen, dass es da sehr feuchtfröhlich werden kann. Und fand ich irgendwie witzig. Gut, dass er abgeschoben wird. Gut, dass er schlechte Presse bekommt. Und ja, er meinte, er hält Abstand von Drogen. Ja, sieht man ganz klar, nein. Und dann wurde er da verhaftet oder ne, kurze Haftstrafe, wurde wieder entlassen und wird es abgeschoben nach Deutschland. Super, super wild. Hat sich natürlich super mega falsch benommen. Aber da sieht man mal wieder, ah, okay, das passiert Politikern aus einer Partei in Deutschland und oftmals trifft es ja die gleiche Partei.
Er wird jetzt der Remigration zugeschoben. Aus Thailand, ja, genau. Zurück nach Deutschland.
Oh mein Gott. Der musste erstmal jetzt einen Asylantrag stellen, ey. Mal gucken, ob er wieder rein darf. Also nach so einem Verhalten bitte nicht.
Aber nee, also Bild hatte das ja auch irgendwie rausgehauen. Ich habe das auch gelesen. Ja, die schlechte Presse kommt ihm jetzt zugute.
Ja, deshalb Good News, aber, weil ich mir ein bisschen ins Fäustchen lache.
Aber hat er sich, was hat er genommen? Also er hat ja auch diesen Tweet abgesetzt, das habe ich gesehen. Ich nehme keine Drogen, in Hashtag oder in Klammern Bluttest und sowas könnte er vorlegen, was weiß ich.
Aber ja, war der angeblich betrunken, Cannabis? Hat er gekifft? Ah. Ja, angeblich Cannabis, das ist jetzt irgendwie in Thailand anscheinend auch legal. Als ich damals noch da war, war es auf jeden Fall nicht legal. Und das thailändische Gras soll angeblich, steht hier, noch irgendwie höher dosiert sein. Aber ich kann mir, also wenn du wirklich dich so verhältst, wie das hier steht und auch in dem Video, dann glaube ich, das müssen irgendwelche anderen Drogen sein, weil ja, das sah wirklich ganz, ganz schlimm aus. Also Cannabis macht ja eigentlich nicht so komisch. Naja.
Was hat er denn genau gemacht?
Ja, der hat da irgendwelche rumgeschrien, Essen geworfen.
Oh, einen Bad Trip gehabt.
Der war unfähig, also das Bewusstsein konnte er auf der öffentlichen Straße nicht aufrechterhalten. Also der war wirklich komplett in Trance, hat er mit Essen und Tellern rumgeworfen, hat sich aggressiv verhalten. Ja, und ganz viele Leute haben halt auch Video davon gemacht und also ging halt einfach gar nicht. Naja.
Braucht man nicht.
Nee, braucht man auch nicht, aber da für solche Artikel ist die Bild echt gut, ne? Also die schreibt das wirklich wie ja, in so einem Film. Du hast das Gefühl, dass du dabei bist, siehst da ab und zu mal ein paar Bilder, da haben die das Bild einfach dazu hinzugefügt von seiner Entlassung auf dem aus dem Gefängnis. Also da war wirklich so ein Schreiben und dann so schön in diesen thailändischen Buchstaben. also crazy, wie die auch an die ganzen Daten kommen, frage ich mich.
Genau, das ist natürlich auch wirklich wieder verrückt, ne? Also wie die Bild überall dann die Bilder herkriegt und die Journalisten und Fotos hat, also das ist tatsächlich bemerkenswert, dass so eine Story natürlich für eine Boulevardpresse gefundenes Fressen ist und die groß aufgerissen wird, ist natürlich klar. Ich habe eine Reportage bei Prime über einen Mord an einen deutschen Unternehmer auf Mallorca gesehen. Jetzt schlag mich tot, wie er nochmal hieß. Ich glaube, die dürften auch einige kennen. Kennst du vielleicht auch? Der hatte auch so Kanarienvögel und das war nicht so ganz klar, weswegen er umgebracht wurde. Mhm. Aber da hat Bild angeblich wohl ein ganzes Flugzeug geschartert und Journalisten darunter geflogen nach Mallorca, um halt die ganze Insel unsicher zu machen, in Anführungsstrichen, aber ja, nichts zu verpassen. Also die sind bei sowas schon echt, echt brutal gut vernetzt und scheuen keine Mühe und Kosten für eine gute Story. Das ist ein Vorteil. Wie die Story dann erzählt wird, ne, ist natürlich immer so die
Frage. Na klar. Na klar, verrückt.
Aber ey, pass auf, dann bleiben wir bei guten Sachen, weil ich habe mir auch ins Fäustchen gelacht bei Donald Trump. Donald Trump steht wieder vor Gericht und zwar diesmal mit seinem ersten Strafprozess. Und er ist damit der erste US-Präsident, der diesen so einen Strafprozess am Ende vollziehen muss oder angeklagt wird. Und ja, was soll man sagen? Er hat einer Pornodarstellerin, mit der eine Affäre eingegangen ist, Schweigegeld bezahlt, 130.000 US-Dollar vor der US-Präsidentschaftswahl 2016, damit die ja keine Story rausmacht, weil damit hatte sie wohl gedroht. Wäre mit Sicherheit auch nicht so super geil gekommen, mit einem Pornosternchen noch irgendwie so vor der Wahl eine Affäre veröffentlicht zu bekommen. Kann ich ihn aus seiner Situation verstehen. Das an sich war ja auch nicht strafbar, sondern am Ende hat er das über seinen Anwalt abwickeln lassen und der hat diese Zahlung durchgeführt und er hat über seine Firma dann dies als Anwaltskosten geltend gemacht und es somit verschleiert und das war am Ende der ausschlaggebende Punkt, weswegen er angeklagt wurde. Ich habe mir in diesem Sinne dann auch nochmal die Mühe gemacht und habe mal geguckt, okay, man hört ja momentan so viel von Donald Trump, meistens im Zuge seiner Anklage, okay, er hat dieses Porno-Model, Porno-Sternchen dort Schweigegeld bezahlt und das lief alles nicht so ganz korrekt. Anklage Nummer 1. Nummer 2, die aktuell noch offen ist, ich habe mir einfach mal geguckt, was ist denn da eigentlich jetzt noch alles offen. Das ist der Sturm auf das Kapitol am 6.01.2020, wo ja letztendlich er die Leute angestiftet hat, mitunter das Kapitol zu stürmen, gewaltsam einzudringen. Dort ist ganz interessant, sollte er dort verurteilt werden und dann jetzt im Zuge der nächsten Wahl, also sollte er für schuldig gesprochen werden und im Zuge der nächsten Wahl wieder US-Präsident werden, könnte er sich selbst begnadigen. Ziemlich interessant. Nummer 3, was noch offen ist bei Trump, sind die geheimen Dokumente, die er nach der verlorenen Wahl gegen Biden mit in seine Residenz nach Florida genommen hat, teilweise in der Dusche gelagert hat. Sehr interessant. Dann Verschwörung zur Wahlmanipulation in dem Bundesstaat, US-Bundesstaat Georgia. Dort hat er Brett Raffensperger, ich glaube, so war sein Name, aufgefordert, 11.780 Stimmen noch zu finden, damit er den Bundesstaat gewinnt. Also da sind wir bei Nummer 4. Zudem wurde er wegen sexueller Belästigung von Jean Carroll schuldig gesprochen. 83 Millionen, dort befindet sich aktuell in einem Berufungsverfahren. Und er hat falsche Vermögenswerte angegeben, damit sind wir bei Nummer 6, was ich gefunden habe. Einmal hat er sie zu hoch angegeben, um günstigere Kredite zu bekommen. Dann wiederum in einem nächsten Fall deutlich zu gering, um weniger Steuern zu bezahlen. Er wurde schuldig gesprochen, 450 Millionen. Hat man jetzt ja auch mitbekommen, er konnte das Geld nicht hinterlegen, hat seine Anhänger ja quasi drum gebeten
zum Crowdfunding aufgerufen.
Genau, die haben gespendet. Er hat einen großen Betrag hinterlegt, um in Berufung zu gehen. Das war Nummer 6. Das war alles, was ich gerade finden konnte. Ich weiß nicht, ob da noch mehr kommt, aber ich fand es insofern interessant. Oder warum ist das für mich ein Good News? Es ist insofern für mich ein Good News, weil ich nicht glaube, dass ein Mann oder eine Person mit so viel offenen Strafverfahren und so viel Themen, die ungeklärt sind, so viele Fragen, die ja wirklich auch in die tiefste Seele der Amerikaner reingehen, wenn man über Wahlmanipulation spricht oder Anstiftung, das Kapitol zu stürmen. Das sind ja staatliche Säulen, die dort in Frage gestellt werden. Wenn solche Themen nicht geklärt sind oder offen sind, dann sollte so eine Person meines Erachtens nach nicht Präsident eines der mächtigsten Länder der Welt werden und vor allem nicht Führer des Westens, des freien Westens. Und das ist für mich insofern Good News, dass er dort eine erneute Anklage zu verzeichnen hat, wo viele von ausgehen, dass er da nicht drum rumkommt, schuldig gesprochen zu werden.
Super fragwürdige Persönlichkeit. Ich habe mal einen Podcast dazu gehört, wo erklärt worden ist, dass die Deutsche Bank damals Trump super viele Kredite gegeben hat für verschiedene Unternehmungen, und dort hat er sich auch schon einmal falsch gerechnet und sich reicher gemacht, als er eigentlich war. Und da war es dann die Deutsche Bank, die ihn da so ein bisschen aus der Schlinge eigentlich gezogen hat und damals halt so eine richtige Bank von hohem Namen war. Der Ackermann hat da sich richtig, richtig Geld verdient. Der war damals Chef von der Deutschen Bank. Aber ja, Donald Trump sowieso, klar, fragwürdig. Jetzt zu den ganzen Vorwürfen, klar, wird sich herausstellen, wofür er dafür jetzt schuldig gesprochen ist und wozu nicht. Ne? Und hoffentlich gilt auch das Rechtssystem für einen ehemaligen Präsidenten ganz normal wie für jeden anderen, sodass er da ein normales Verfahren hat. Und dann wird man sehen, wo man am Ende landet. Mein größtes Bedenken bei Trump als Präsidentschaftskandidat für die folgende Legislaturperiode ist einfach, dass er schon geäußert hat, dass er sich irgendwie wieder mit Putin coolstellen will und mit Russland. Und das ist dann
ja, pass auf, er sagte, er wird den Ukraine-Krieg innerhalb von kürzester Zeit beenden, und das glaube ich. Und welche Möglichkeiten hat er da? Ich glaube, dass er dieses Wahlversprechen tatsächlich einlösen wird. Welche Möglichkeiten hat er? Er wird zu Putin gehen und er wird Gebiete der Ukraine abtreten und die dann quasi für Russland freigeben, in der Hoffnung, dass Russland sich damit zufrieden gibt, dass die Ukraine sich damit zufrieden kann. Die Frage ist, was hat die Ukraine für eine Wahl, wenn die Amerikaner dann in dem Zuge auch keine Waffen liefern und sagen, tretet die Gebiete ab, damit gibt es neue Grenzen, damit ist das Ding erklärt. Macron meinte ja schon, in einem solchen Fall müsste die Europäische Union, müsste Europa geschlossener zusammenstehen und dafür einstehen. Was das bedeutet, keine Ahnung, Schulden machen, noch mehr Waffen liefern, ohne die Amerikaner weitermachen. Das wird natürlich einen riesen Tumult hier in Europa auslösen. Aber ich glaube, das wird er tun, und deswegen ist er unberechenbar. Aber nochmal, in der Politik wird hart an den Grenzen gesegelt und viele Grauzonen ausgenutzt. Aber bei 6 so offensichtlichen Prozessen, Strafprozesse und Zivilprozesse, wo er in einigen auch schon verurteilt ist, bin ich der Meinung, ist er nicht zurechenbar für einen Präsidenten der Vereinigten Staaten.
Ja, sehe ich genauso. Ich fände es halt einfach cool, wenn dann die Republikaner da eine andere Person auch stellen könnten, weil die Republikaner sind natürlich halt, also würde ich vermutlich auch nicht wählen, aber ich finde, manchmal haben die schon ein paar faire Punkte, die man auf jeden Fall immer erwähnen muss im Vergleich zu den Demokraten in Amerika. Die haben ja auch nur dieses Zwei-Parteien-System. Aber ich bin auch jetzt zum Beispiel auch mit Joe Biden natürlich als Präsidentschaftskandidat von den Demokraten auch nicht zufrieden, weil jeder kennt, okay, das ist ein sehr, sehr alter Mann, der ist gar nicht mehr scharf in der Birne. Und ich würde trotzdem jetzt Joe Biden wählen, wenn ich Amerikaner wäre. Aber da bin ich auch nicht so super mit zufrieden. Weißt du, was ich meine? Das ist halt so irgendwie.
Ja, die Frage ist, was ist das kleinere Übel? Ja. Also, wer oder was ist das kleinere Übel? Sieht man es aus unserer europäischen Brille und aus der westlichen Brille, dann ist man, ich denke mal, in großen Teilen pro Biden, weil er sich genau an die Dinge, wo wir in Europa darauf hinarbeiten, also sei es Klimaneutralität mit dem Pariser Klimaabkommen, sei es die Vereinten Nationen, sei es die Verteidigung der Ukraine, da war immer eine Einigkeit. Und in der NATO spielt die USA eine große Rolle. Unter Biden haben sie die wieder eingenommen. Unter Trump ist das fraglich, ob sie die wieder einnehmen werden oder ob sie nicht gar aus solchen Bündnisfällen austreten. Das heißt, aus dieser rein westlichen, proeuropäischen Sicht ist man eigentlich tendenziell eher pro Biden. Aber klar, keine Frage, auch Biden hat fragwürdige Dinge gemacht. Auch Biden kann man in Abrede stellen, ob er aufgrund seines Alters und seiner vielleicht auch fortschreitenden Demenz, die ja ein oder andere ihm schon attestieren, nicht mehr der Richtige ist. Aber das wird man sehen. Natürlich auch die Demokraten haben es nicht geschafft, in den letzten 4 Jahren an jüngeren Kandidaten aufzubauen. Die Republikaner auch nicht. Spielt vielleicht aber auf den Fakt mit einher, dass, ich habe eine Studie darüber gelesen, in Krisenzeiten, und das ist sehr gut zu beobachten gewesen mit anderen europäischen Ländern, wie beispielsweise in Finnland, dass tendenziell junge Staatsführer wieder abgewählt werden oder zurücktreten und das Volk sich eigentlich ältere, souveränere, durchsetzungsstärkere, vielleicht nicht ganz so progressive, sondern eher auf sicherheitsbedachte Staatslenker fokussieren und wünschen und diese sich dann auch wieder durchsetzen. Das heißt, es ist vielleicht gerade aufgrund von Wirtschaftskrisen, geopolitischen Krisen, Auswirkungen von Corona gar nicht so die Zeit für progressive Staatslenker, sondern eher für vielleicht etwas bedachtere, souveränere, erfahrene Haudegen, so einer ist ja Biden, so einer ist auch Trump, auch er ist ja fast an die 80. Du, ich kann es dir nicht sagen, was das kleinere Übel ist. Ich glaube, Biden ist das kleinere Übel, das deutlich kleinere und vor allem der deutlich verlässlichere Partner. Und wir werden sehen, wo es hinführt. Also wir können es ja auch nicht sagen.
Ja, crazy. Willst du noch deinen Bad News sofort mal raushauen?
Ja, die deutsche Wirtschaft schrumpft.
Ja, das haben wir auch schon mal besprochen, ne? Das
ja, aber crazy. jetzt kamen neue Zahlen vom Internationalen Währungsfonds heraus und damit ist das BIP in Deutschland erneut um 0,3% geschrumpft. Damit das zweite Quartal in Folge. Damit spricht man offiziell von einer Rezession, in der Deutschland wieder reingebrochen ist oder reingerutscht ist. Im letzten Jahr gab es ja noch ein Wachstum und beziehungsweise 2022 gab es noch ein Wachstum von knapp 2%. Der Ausblick auf 2024 wurde mit den Worten beschrieben, eher bescheiden. Es gab weniger Warenexporte, die Kaufkraft der Haushalte ist gesunken, die Wirtschaft hat sich nicht dementsprechend entwickelt und insofern sind die Aussichten jetzt nicht katastrophal, aber ja, auch nicht wirklich berauschend. Ich habe heute 2 politische News mitgebracht.
Wow.
Aber weil ich wusste, dass dein Bad News jetzt eigentlich das Hauptthema sein wird und auch das Hauptthema, was sonst so wahrscheinlich auch nicht nur uns beschäftigt hat, sondern wahrscheinlich auch die meisten, die uns zuhören und die meisten dieser Bevölkerung auch.
Ich frage mich nur, wie ich jetzt an das Thema herantrete. Ich glaube, erzähle erstmal von den Neuigkeiten, die jetzt alle mitbekommen haben, dass der Iran Israel attackiert hat mit über 300 verschiedenen Flugkörpern. Und da Israel hat ein gutes ein Luftabwehrsystem oder ein Raketenabwehrsystem, hat da ganz, ganz viele, ich glaube 99% haben sie gesagt, haben sie aus der Luft geholt, sodass wenig Schaden kam. Aber es war ein ganz klarer Angriff von Iran auf Israel. Und jetzt habe ich mich dann halt gefragt, ach krass, was war denn da überhaupt mal los? Und wie kam das überhaupt zustande? Und für mich war das halt wie so ein Riesengeflecht von ganz vielen verschiedenen Gruppen und ich habe es nicht ganz verstanden. Und deshalb habe ich mich da ein bisschen schlau gemacht. Und vielleicht trage ich das jetzt mal so ein bisschen vor. Ich würde dich einfach mal fragen.
Ja, hau mal raus, frag mal.
Wann oder wie ist Israel überhaupt entstanden? Ich glaube, das ist so halbwegs basic, aber ich glaube, da fängt es sogar echt an. Also, Hast du eine Vermutung?
Du wirst es jetzt bestimmt genauer erklären können, als ich es jetzt vermutlich erkläre.
Ja, im Endeffekt nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Also da wurde jetzt sozusagen von Deutschland gesagt.
48, glaube ich.
Ja, korrekt. 48, ich glaube, ich habe dann 19. Mai oder so gelesen. Ich wollte nochmal Datum nachklären. Aber da, wir haben ja mit als Deutsche uns eine riesen Schuld aufgeladen und
Verfolgung der Juden.
Verfolgung, Holocaust. Ja. Und zum ersten Mal sollte es ein Land geben, in das die Juden gehen können und ein freies Land ist, wo sie selber entscheiden können, was passiert. Und so ist halt 1948 Israel entstanden. Und ganz lange Zeit hat Israel auch mit dem Iran zum Beispiel und mit Irak ganz normale Wirtschaftsbeziehungen gehabt. Die haben Erdöl ausgetauscht, die haben halbwegs diplomatische Beziehungen gehabt. Das heißt, sie hatten gar kein böses Blut gegeneinander. Der Iran und Irak und Libanon und Syrien ist natürlich religionstechnisch gesehen eher islamisch. Also da gibt es natürlich jetzt nicht wirklich viele jüdischstammige Menschen. Und dementsprechend gab es natürlich immer schon dieses Spannungsfeld. In Israel wissen wir auch, Jerusalem hat vier große verschiedene Religionen in einer Stadt oder drei große Religionen und die koexistieren alle in der Stadt und so gibt es dann natürlich schon immer diese religiösen Spannungen. Aber das wurde mit einer guten Wirtschaftspolitik und halt auch mit so einer halbwegs guten Diplomatie bis 1978 eigentlich gab es sozusagen eine ganz gute Beziehung zwischen Iran und Israel.
Ey, ich und meine, dann, da muss ich kurz rein, weil es gerade in die Zeit passt. Du bist ja gerade so bei der Islamischen Revolution 78,
das 79. Das kommt jetzt,
Ja, genau. Ich meine aber Anfang der 70er, es muss so, ich weiß es nicht genau, ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, hat aber Israel, glaube ich, dem Iran sogar geholfen, ihr Atomprogramm aufzubauen oder ihre ersten Atomwaffen zu entwickeln. Interessanter Fakt eigentlich.
Ja, Israel
ist ja eine Entschuldigung, dass ich unterbreche. Das zeigt aber ja auch, wenn du einem befreundeten Staat hilfst, eine mächtige Waffe zu entwickeln oder ein Atomprogramm oder eine Atomwaffe zu entwickeln, das zeigt ja eigentlich auch ein gewisses Vertrauen. Das machst du ja jetzt nicht einfach mit irgendwem, mit dem du gerade ein bisschen im Clinch liegst.
Genau, und Thema Atom, jetzt wo wir da zum Beispiel sind, ist ja auch noch so ein lang diskutiertes Thema. Wir wissen alle, dass Israel eine Atommacht ist, aber der Iran streitet ab, eine Atommacht zu sein. Und vielleicht sind sie es auch noch nicht, aber zumindest gehen sie halt wirklich alle Schritte in diese Richtung, irgendwann mal Atommacht zu sein. Das heißt, ich glaube, der Iran sagt selber noch, okay, wir sind noch keine Atommacht, aber sie versuchen alles in diese Wege zu leiten. Und Israel ist halt jetzt gerade schon eine Atommacht. Und dementsprechend ist es halt auch, ist es so ein kleines Ungleichgewicht oder so ein Spannungsverhältnis, weil wir wissen alle, mit Nuklearanlagen und mit Atombomben in einer gleichen Region, das kann ganz, ganz schnell gehen und dann ist da Schicht im Schacht und dann haben ganz, ganz viele Menschen verloren und es ist halt immer noch dieses Schwert, was über einem schwebt, wo man auch darauf achten muss, dass sozusagen dieser Schritt niemals oder dieser Knopf niemals gedrückt wird. Weißt du, das ist halt immer noch so ein krasser Spannungspunkt, der halt immer noch existiert. Aber okay, wir gehen wir zur Islamischen Revolution 1978. Dort wurde sozusagen der Iran als Islamische Republik deklariert und ab dem Zeitpunkt halt wurde dieser Israel-Hass von dem Regime, vom Khomeini, vor allem, so hieß der damalige Präsident, komplett propagiert. Das heißt, Israel wurde wirklich zum Feindbild gemacht. Es wurde Propaganda gemacht dem entgegen und es war ja schon wirklich gefühlt auch ein Antisemitismus dort. Und es gab auch einige der Führungspersönlichkeiten, die halt auch sogar den Holocaust verneint haben, also von iranischen Führungspersönlichkeiten. Das heißt, auf einmal gab es diese Propaganda und auf einmal wurden die ganzen Wirtschaftsbeziehungen und so natürlich gekappt und es kam halt zu ja, kompletten Anfeindungen und ja, sozusagen Israel wurde zum Erzfeind deklariert. Ja, und dementsprechend nicht nur Israel, sondern das ist halt fast gefühlt echt so bei den ganzen Protesten Israel, dann drehen die das Schild um und gleichzeitig ist es auch USA. Also es ist der Westen, Israel, USA sind da fast auf einer Wellenlänge, aber vor allem ist der Staatsdoktrin halt wirklich, Israel soll vernichtet werden. Und das kommunizieren da die ja richtig, richtig direkt und das war sozusagen dort der Ursprung.
Ja, und Israel wird ja seitdem als kleiner Satan bezeichnet und die USA als großer. Was ja auch den Hass gegen den Westen oder gegen die USA im Grunde genommen ja auch widerspiegelt. Was mich so unglaublich schockiert hat, ist, also auf jeden Fall Staatsdoktrin, die besagen, ein anderes Volk muss ausgelöscht werden, ein anderes Land muss ausgelöscht werden, das ist für mich total hirnspinstig. Das zeugt für mich von totaler Verblendung. Auf der anderen Seite wurde das nochmal untermauert und das fand ich, finde ich wirklich erschütternd, wusste ich vorher nicht. Im Iran gibt es eine Uhr und die läuft bis 2040.
In Teheran?
Ja, genau.
Ja, auf dem islamischen Platz, ja.
Ja, genau. Und auf der läuft eigentlich die Zeit für Israel ab.
Ja.
Weil die Prophezeiung, und so wurde es dann ja auch in die Gesellschaft getragen, besagt hat, ich meine, es waren 25 Jahre, ich weiß es gar nicht, 2015, bis dahin ist Israel zerstört.
Ja.
Und das ist für mich der blanke Wahnsinn.
Ja, das ist in Teheran am Palästinaplatz, sorry, nicht am islamischen Platz, sondern am Palästinaplatz, gibt es diese Uhr, worunter gezählt wird, und ich glaube, das sind jetzt noch 16 Jahre oder so, ne?
Ja, wir haben 24, ach, brutal.
Genau, zu diesem Zeitpunkt soll Israel ja, vernichtet sein. Was ich jetzt, also okay, wir haben jetzt verstanden, Iran, Israel.
So ein bisschen, woher kommt der Konflikt, ja.
Erzfeinde, genau. Der Konflikt kommt, kann man ja wirklich so sagen, aus dem Religiösen oder aus einfach, ne, aus diesem Ansichtspunkt, okay.
Ja, und jetzt ist er,
Islamisierung, ja.
Genau, und jetzt ist er natürlich auch dadurch eskaliert. Am 7. Oktober vergangenen Jahres gab es ja den Überfall der Hamas auf Israel. Und die Hamas ist vom Iran finanziert, genauso wie die Hisbollah auch, ausgerüstet, trainiert, diese Terrororganisationen. Und dem ist sich natürlich Israel auch bewusst. Und dann jetzt ja provoziert nochmal, beziehungsweise eskaliert vor einigen Tagen durch die iranische Botschaft, die potenziell durch die Israelis zerstört wurde.
Ja.
Und wo dann Generäle umgekommen sind. Dann war jetzt ja quasi die Reaktion vom Iran, diese 300 Raketen, die abgeschossen wurden.
Genau. Und ich finde es verrückt, nach dem ersten Angriff von der Hamas, ich glaube, da haben wir alle diese schrecklichen Bilder gesehen, auch auf dieses Festival, wo so viele Leute umgekommen sind. Da wurde in Teheran und auch im Iran wurde gefeiert. Da wurden auch auf diesem Platz Feuerwerkskörper gezündet und Süßigkeiten verteilt, so als wäre es ein, egal was, Hauptsache es schadet Israel, das wird gefeiert. Und die sagen natürlich jetzt, also Teheran und Iran sagen, dass sie nichts davon wussten, von diesen Überfällen, und dass das halt die Hamas komplett alleine gemacht hat. Aber du hast eben schon erzählt, dass sie die ausbilden und ja, dass da auch super viel Zubehör und dass die Finanzierung kommt natürlich vom Iran, da können wir gleich nochmal drüber reden. Und da kann man sich, also viele Experten können sich da wirklich beim besten Willen nicht vorstellen, dass sie nichts davon wussten. Also das ist...
Nein, natürlich nicht. Das ist, ja. Das ist ziemlich klar. Also da müssen wir gar nicht drüber reden.
Und vielleicht nochmal auf diese 30 Millionen, die du gerade schon angesprochen hast. Ne? Es gibt ungefähr Schätzungen, dass der Iran die Hamas mit 30 Millionen Euro im Monat unterstützt. Und Boah. Jetzt für ein Land hört sich das vielleicht gar nicht so viel an, aber der Iran hat richtig wirtschaftliche Probleme auch. Den Leuten geht es dort gar nicht gut. Wir haben ja die Podcast-Aufnahme gehabt mit Daniela Seferi und die hat ja auch von der Tötung von Gina Massa Amini zum Beispiel erzählt. Das heißt, es gibt dort nicht nur die wirtschaftlichen Struggles, sondern auch, wenn du dort demonstrieren möchtest, darfst du nicht. Als Frau hast du nicht die gleichen Menschenrechte. Und das merkt natürlich die Bevölkerung auch dort. Das heißt, die Bevölkerung hat nicht nur einen reinen Hass auf Israel, sondern natürlich auch ein bisschen gegenüber der eigenen Regierung und dem eigenen Regime, weil sie halt merken, okay, ey, hier ist es nicht wirklich gut zum Leben, weil wir haben jetzt hier keine wirtschaftlichen guten Aussichten, wir haben selbst keine Menschenrechte, wir sind eingeschnitten. Ja, und in so einem Land, wo es denen geht es wirtschaftlich wirklich gar nicht gut, werden wirklich 30 Millionen jedes Jahr nicht direkt überwiesen, weil das geht nicht. Ich glaube, der Iran hat von Amerika so ein Verbot bekommen, dass sie nicht direkte Überweisungen ins Ausland machen können, sondern das geht dann immer entweder über Europa oder über andere Drittländer, dann halt nach Gaza hin oder natürlich halt auch zur Hisbollah in den Libanon. Ja, so werden auch verschiedene schiitische Milizen, Iraks-Milizen und im Jemen auch sogar noch Rebellen unterstützt von diesem Geld, sodass dort halt so ein, ich glaube, die nennen das schiitische Speerspitze oder so ein Verbündnis aus verschiedenen Milizen, die halt wirklich um Israel gefühlt drumherum liegen und die sie halt weiterhin finanziell unterstützen, um halt natürlich Israel zu schaden oder halt potenziell.
Wahnsinn. Aber hast du, waren es 30 Millionen Dollar im Monat oder im Jahr?
Im Monat.
Im Monat, also 300 Millionen, also 360, 350 Millionen Dollar jährlich.
Ja.
Boah, das ist brutal viel. Ich habe jetzt leider nicht das BIP vom Iran, aber ich weiß von den wirtschaftlichen Schwierigkeiten.
Ja.
Und da sind Geld. 300 Millionen natürlich viel. Andererseits sind die Hamas ja nur eine Terrororganisation. Wir sprechen ja dann auch noch von den Hisbollah, wir sprechen dann auch noch von Splittergruppen, wir sprechen dann noch vom eigentlichen Militär, was natürlich, wenn du Staatsdoktrin ausrufst, natürlich auch irgendwann, wenn du dieses Ziel tatsächlich umsetzen willst, zum Tragen kommt. Aber es ist ja auch verständlich, ein Regime, welches ja auf Unterdrückung angewiesen ist, das muss ja auch du musst deiner Bevölkerung irgendeine Geschichte, irgendeinen Glauben verkaufen, irgendwie etwas Großes, an das man glaubt. Also jedes Regime verkauft ja eine Vision. Mhm. Und diese Vision mit der Uhr ist ja auch, Israel zu zerstören. Und dann bist du ja zwangsläufig auch darauf angewiesen, deine finanziellen Mittel und notfalls deine letzten finanziellen Mittel in Projekte zu investieren, die diesem Ziel dienen, um irgendeine Art und Weise deinen Machterhalt zu sichern. Weil solltest du 2040 dieses Ziel nicht erreichen, da gehe ich zumindest mal stark davon aus, vielleicht auch schon die Jahre davor, wenn erkennbar ist, dass Israel nicht zerstört werden kann oder gegebenenfalls sogar den Iran, möchten wir nicht hoffen auf den Krieg, aber wer kann es ausschließen, den Iran so schon in Jahren davor so zusetzt, dass das Ziel unerreichbar wird, dass dieses Regime dann schlicht oder weg gestürzt wird. Insofern ist es irgendwo auch erklärbar, dass eine Unsumme an Geld auch im Verhältnis zu einem BIP eines solchen Landes in solche Terrorgruppen investiert wird.
Ja, ich fand es spannend. Die Tagesschau hat da einen interviewt. Der Sprecher ist aus dem iranischen, aus der Iranischen Republik, also aus dem Iran, Islamischen Republik Iran, und da ging es um, wie die Hamas zum Beispiel unterstützen. Und da gibt es so ein paar Details, die ich halt irgendwie mal so cool finde und auch so sinnbildlich finde. Also jetzt nicht, finde ich nicht gut, dass es das gibt, aber so, die es ein bisschen plastischer machen, besser beschreiben. Der hat gesagt, wir haben Kampfschwimmer, die mehrere Kilometer schwimmen können. Das heißt, ne, die sozusagen Hamas ausgebildet, die mehrere Kilometer schwimmen können. Dann schwimmen die da rum mischen sich sozusagen unter das Militär von Israel zum Beispiel und kommt dann mit mehr Equipment zurück. Und Nicht nur das, sondern davon haben sie ganz schön viele. Das heißt, so kommt immer neues Zubehör zurück und dann haben die natürlich die Tunnelsysteme nach Gaza und die Kommunikation da so krass verbessert, dass sie halt auch ganz, ganz viele Dinge und auch Next-Level-Technologie jetzt in Gaza direkt selbst entwerfen können und damit halt auch die Hamas unterstützen können. Und das kam halt auch von einem iranischen Sprecher. Also das
aber ist im Grunde genommen liegt Gaza ja brach. Also ich glaube nicht, dass noch allzu viel Bedrohung für Israel aus Gaza heraus entstehen wird. Natürlich ist die humanitäre Frage dort nicht geklärt, die unglaublich erschreckend ist. Ich habe eine Reportage vor einigen Tagen, das war jetzt noch vor dem iranischen Angriff, darüber gesehen. Die ist wirklich erschütternd. Also es gibt keine medizinische Versorgung mehr. Es gibt eine geringe Versorgung mit frischem Trinkwasser, aber das war's am Ende. Ja. Und das ist für die Menschen, die viele, die auch mit dem Krieg nichts zu tun haben, Frauen, Kinder, ältere Menschen, Jugendliche, auch Männer, die mit dem Krieg nichts zu tun haben, ist das brutal.
Und das ist ja genau auch das, was jetzt auch Israel vorgeworfen wird, ne? Und dementsprechend auch dem Westen und den USA, dass man halt sagt,
und das ist ein berechtigter Vorwurf.
Finde ich auch, 100%, dass man jetzt dort sagt, ey, ihr seid sozusagen, tut so, als wärt ihr jetzt blind für dieses Leid. Und bei jedem anderen Leid hebt ihr meine Finger und sagt, nee, so geht's nicht. Aber jetzt, wo Israel mal Gaza oder den Palästinensern Leid zufügt, da tut ihr so, als wärt ihr auf einem Auge blind. Oder es gibt keine gescheite Lösung, auch gegenüber den Zivilisten. Und das wiederum ist natürlich auch das beste und gefundenste Fressen, um das wieder als Propaganda auszuspielen und zu sagen, hier seht ihr, die sind kein Ticken besser, die schlachten hier die Palästinenser ab das spielt auch wieder komplett in dieses Feindbild ein und da wird halt natürlich auch die Kommunikation drumherum gelegt, ne? Ist halt einfach so.
Also der Vorwurf ist definitiv berechtigt, ne? Also Netanyahu muss sich da ja auch momentan einiges anhören. Verteidigt sich noch, verteidigt sein Land natürlich noch. Von den westlichen Partnern wird aber auch meines Erachtens nach nicht besonders viel Druck gemacht. Und das Leid ist brutal da unten. Die andere Frage ist auf der anderen Seite, sollte man die Leute nicht vielleicht einfach da rausholen? Sollte man nicht vielleicht irgendwo Flüchtlingscamps errichten? Sollte man ihnen nicht vielleicht die Flucht heraus ermöglichen? Weil was wird passieren, mal angenommen, Gaza wird wieder aufgebaut in den nächsten 2, 3, 4, 5 Jahren, also von der Infrastruktur, von der medizinischen, von der gesellschaftlichen Versorgung her und es ändert sich aber dann trotzdem nichts an der Situation. Ändert sich nichts an der Lage dieses Landes, es ändert sich nicht an der politischen Brisanz dieses Landes, an der geografischen Lage.
Und die Hamas ist auch nicht auf einmal ausgestorben.
Genau.
Kriegst du auch nicht hin. Ja.
Und ich glaube eher, Gaza in dem Sinne wieder aufzubauen, löst das Problem nicht, sondern löst das temporäre Leid, aber verschiebt es auf der Zeitachse nach hinten. Dann regieren irgendwann andere Leute, jeder hat das Problem vor sich hergeschoben und in 5, 10, 15 Jahren wird es ähnliche Eskalationen geben und wir sprechen über ähnliche Probleme. Also das hat dann trotzdem das Problem mit Gaza nicht gelöst, aber Fakt ist auf jeden Fall, es muss dort etwas gegen das humanitäre Leid geschehen, aber auch gleichzeitig muss an einer politischen Lösung für Gaza gebastelt werden und diskutiert werden. Und beides passiert momentan zu wenig und beides ist berechtigterweise Kritik an Israels Regierung, aber auch berechtigterweise Kritik an die westlichen Bündnispartner. Ich habe es im Podcast bei Lanz und Precht gehört, es war ein wunderbarer Vergleich. Wir haben Sicherheitsgarantien in Katar für homosexuelle Menschen gefordert und dort ist kein einziger bekannter Übergriff am Ende geschehen oder gewesen auf homosexuelle Menschen. Und hier ist mit Kameras aus unseren öffentlich-rechtlichen Medien in der Tagesschau veröffentlicht, ist brutales Leid. Aber keiner unserer Minister oder unser Politiker springt wirklich in die Bresche und sagt, ey, hier muss was geschehen. da alles, lässt sich auch die Moral oder die Werte in einer gewissen Weise auch hinterfragen, da hast du absolut recht.
Ja, 100%. Und natürlich haben wir eine Hypothek gegenüber Israel aus unserer Vergangenheit. Die Frage ist halt nur, wie groß die sein kann, ob man dann nicht zumindest auch den Frauen und Kindern und irgendwie einen Zufluchtsort geben könnte. Aber der große Problem, warum das Israelisten natürlich nicht machen wollen würde, ist, ja, dann kriegen wir auch wieder Hamas-Terroristen da rausgeschleust und dann haben wir das Problem auch nicht. Aber das Hass, Dunkelheit kann man nicht mit Dunkelheit bekämpfen. Irgendwie muss man da mal ein Stück Licht irgendwie reinbringen. Und ja, irgendwer muss seinen ersten Schritt machen. Aber der Ausweg ist bisher auch nicht wirklich in Sicht, ne? Also klar kann man hoffen, dass jetzt zum Beispiel jetzt, klar, was jetzt Iran und Israel betrifft, kann man hoffen, dass der Iran weiterhin irgendwie geschwächt wird, dass die Menschen nicht mehr hinter dem Regime stehen. Und ja, das Regime ist ja auch sozusagen die verwendet diese extreme Rhetorik und viele Leute, also gegen dem Hass gegenüber Israel, aber die große Mehrheit ist das nicht. Also das ist eigentlich eine kleine Minderheit, die ja eher so richtig krass gegen Israel noch am Hetzen ist. Und das Volk so langsam aber sicher, natürlich finden sie jetzt auch Israel immer noch nicht gut. Und das, was die da in Gaza machen, verurteilen die auch als Schlimmste. Aber andererseits verlieren die halt auch ein bisschen das Vertrauen in ihr eigenes Regime. Ne? Aber ich sehe trotzdem jetzt nicht noch irgendwie eine große, große Lösung, solange halt auch der Iran weiterhin noch die Hamas und so weiter sponsort. Ne? Also entweder kann man hoffen, dass der Sponsor jetzt irgendwie selbst kippt, weil das Volk da das Vertrauen verliert. Oder man muss es halt einfach irgendwie direkt klären oder Israel muss es direkt klären oder da irgendwie nochmal die Hand reichen oder irgendwie einen Weg finden oder einen Weg geben.
Ja, das ist ja genau die Sache. Wir sind ja viel zu wenig mittlerweile am Verhandlungstisch. Also sei es bei all den Konflikten, die ja kriegerisches Potenzial haben oder kriegerisches Potenzial bereits entfaltet haben. Ukraine, Russland, in China und Taiwan, jetzt Israel mit der Hamas und Gaza, Israel und Iran. Man hat nicht das Gefühl, dass dort großartig verhandelt wird. Jetzt war Olaf Scholz in China und hat dort aufgerufen. Der chinesische Präsident hat ja auch noch ein bisschen Einfluss auf Putin, zumindest einen besseren Draht, dort auch nochmal zu einem Waffenstillstand und Verhandlungen anzuregen. Das ist vielleicht der richtige Schritt. Aber generell hat man nicht das Gefühl, und es ist ja auch immer ein bisschen, was fühlt die Bevölkerung, was fühlen die Bürger, dass viel momentan Diplomatie betrieben wird, sondern jeder hat so seine Ideologie und jeder hat auch seine Partner und mit denen schließt man sich kurz und dann reagiert man. Aber das führt irgendwie zu mehr Eskalation und nicht tatsächlich irgendwie zu Lösung der Probleme. Und es geht wirklich muss um Lösungen gehen, die nachhaltig sind.
Auf jeden Fall.
Aber Luis, wir sind am Ende unserer Zeit. Wofür bist du dankbar?
Ich bin heute dankbar darüber. Oh, mach du erst. Wofür bist du dankbar?
Das fällt immer. Aber eigentlich müsste es einfach fallen, wenn man vorher über so viele schlechte Sachen geredet hat, dann dankbar zu sein.
Ja, na klar.
Ich bin tatsächlich dankbar, dass wir aktuell in Frieden leben. Und ich bin auch dankbar, dass heute die Sonne schien. Zwei Sachen, für die ich echt, wenn man viel über Krieg redet, hat man mehr Angst, da reingezogen zu werden. Und ich habe Angst, dass Deutschland in einen Krieg reingezogen wird.
Ja.
In einen vor allem mit Russland. Ich glaube, andere Fälle wären aktuell unrealistisch. Insofern kann man es genießen, solange irgendwie wir nicht in irgendeinem kriegerischen Fall momentan verwickelt sind. Und dafür bin ich extrem dankbar, weil ich glaube auch, solange wir nicht in einen Krieg reingezogen werden, bei all den politischen Lagen, die momentan da draußen existieren, wird trotzdem in irgendeiner Art und Weise gute Politik getrieben, halte man von der Ampel, was man will. Für mich ist das trotzdem ein politischer Erfolg, kann jeder selbst bewerten.
Oh, jetzt kommt der Kommentar rein. Nee, ich sag nochmal kurz, wofür ich dann dankbar bin. Ich bin dankbar für meinen Saugwischroboter, um nochmal die Folge hier ein bisschen entspannter enden zu lassen.
Aber der ist wirklich... Der ist wirklich krank. Also,
der ist wirklich Wahnsinn, ey. Beim Training, während ich beim Training bin, macht er hier die Bude sauber, ey.
Meine verwinkelte Bude lässt sowas leider nicht zu, aber ich bin extrem neidisch.
Ja, kann nicht jeder auf drei Etagen wohnen. Spaß.
Okay, in diesem Sinne können wir den Podcast beenden. Luis, vielen Dank. Wir sprechen uns nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüssi.